Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Montag, am 4. März 2024, sprechen wir über AI, Bitcoins und den Goldrausch. Dann sprechen wir über Solana und deren Wachstumsstrategie bzw. Konkurrenz zu Ethereum. Wir sprechen darüber, dass die Generalstaatsanwälte in den USA der SEC eine Überschreitung ihrer Befugnisse vorwerfen. Und zum Schluss noch, sind Meme-Coins momentan das stärkste Narrativ in der Kryptowelt? Springen wir in diese erste News-Story, und zwar geht es um eine Präsentation von Michael Saylor, dem MicroStrategy Chairman. Er hat nämlich an der Bitcoin Atlantis-Konferenz am 1. März darüber gesprochen, wie sich Bitcoin in den letzten Wochen entwickelt hat und in den kommenden Jahren entwickeln wird. Er sagt nämlich, dass wir jetzt mehr oder weniger im Januar 2024 die Goldrausch-Ära begonnen haben von Bitcoin, und die wird jetzt sehr wahrscheinlich bis etwa November 2034 anhalten. Wie kommt er jetzt auf dieses Datum? Er sagt, per etwa 2034 bzw. 35 werden 99% aller Bitcoins gemeint sein, und das wird bedeuten, dass man dann schlussendlich das Ende der Wachstumsphase hatte bzw. eben dieser Rauschphase, in welcher wir uns gemäß Saylor momentan befinden. Momentan sind etwa 93,5% der 21 Millionen Bitcoins bereits gemeint worden. Jetzt natürlich mit der Halbierung im April wird das Ganze natürlich nochmal um einiges reduziert. Das bedeutet, es werden weniger Bitcoins auf den Markt gespült und somit natürlich Bitcoin tendenziell eher wertvoller. Unterschiedlichen Analysten gehen jetzt davon aus, dass Bitcoin in eine interessante Asset-Kategorie reinfällt, nämlich die Asset-Kategorie der Wemblen Goods, nämlich einem Gut, das schlussendlich immer mehr an Wert gewinnt und gleichzeitig eine Art Luxus- und Statussymbol einnimmt. Ob Bitcoin wirklich in diese Kategorie reinkommt, das bleibt noch abzuwarten. Michael Saylor ist sehr überzeugt davon. Er sagt nämlich, dass jetzt mit der Möglichkeit, dass man via einer Bank Bitcoins kaufen kann, er spricht natürlich über den Bitcoin Spot ETF, dass man da als größere Firma relativ starke Investitionsentscheide relativ schnell fällen kann, weil man natürlich das regulatorische Umfeld natürlich jetzt hat und somit diese Entscheide viel besser rechtfertigen kann. Früher war das natürlich nicht möglich, Bitcoin zu kaufen und in die Bücher zu setzen, war für eine Firma eher etwas Exotisches. MicroStrategy hat sie ein bisschen vorgemacht, dann auch Tesla. Aber da ist es dann etwa geblieben. Es gab da nicht viel mehr Firmen, die da entsprechend mitgezogen sind. Er sagt aber weiterhin, dass Bitcoin bald auch Gold übertreffen wird und später auch gewisse S&P-Index-ETFs, die dann nicht mehr so viel Wert haben werden wie Bitcoin. Ob das jetzt auch hier wieder stimmt, ist natürlich eine andere Frage. Er sagt, die Nachfrage nach Bitcoin wird aber woanders herkommen, nämlich unter anderem auch durch AI. Er sagt nämlich, dass tendenziell das Zusammenspiel zwischen Bitcoin und AI eine sehr wichtige Kollaboration bilden wird. Es geht nämlich unter anderem darum, dass Bitcoin das sicherste und wahrste oder echteste Netzwerk überhaupt ist und AI natürlich genau auf solche Netzwerke setzen muss, damit wir als Gesellschaft differenzieren können, was schlussendlich von einer AI produziert wurde und was von echten Menschen. Und diese Überlegung, das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen eine philosophische Überlegung, aber ich glaube, genau da werden die Stärken zwischen der Blockchain-Technologie und AI, wenn wir jetzt noch einen Schritt zurück machen, sich wirklich in den kommenden Monaten und Jahren zeigen. Denn gerade da kommen natürlich die Stärken der Blockchain ins Spiel. Ob das jetzt schlussendlich Bitcoin sein wird oder eine andere Blockchain, das bleibt natürlich abzuwarten. Michael Saylor hat jetzt natürlich seine Wette gemacht. Er sitzt jetzt auch mehrere Milliarden bereits im Profit und setzt natürlich weiterhin auf Bitcoin. Das heißt, für ihn ist der Fall klar, Bitcoin wird da ganz klar die Nummer 1 sein. Im Altcoin-Feld tut sich auch etwas. Solana konnte letzte Woche nämlich etwa 34,5% zulegen, so ein bisschen aus dem Schlaf erwacht. Und jetzt ist da natürlich die Frage, inwiefern könnte Solana noch weiter steigen? Was für Katalysatoren gäbe es da? Und ein sehr starker Katalysator ist sicherlich die Nutzung der dezentralisierten Applikationen auf Solana. Denn da spielt Solana so ziemlich in den Top 5, wenn nicht sogar in den Top 3, je nachdem, welche Statistik man anschaut, bereits mit. Das Volumen, das Solana abdecken kann, mit einer doch relativ geringen Userzahl, zeigt ganz klar, die Nutzer möchten weiterhin Solana und somit ein schnelles und günstiges günstiges Netzwerk brauchen. Die Hauptapplikation, welche Solana momentan braucht und somit auch das Volumen generiert, ist aber nach wie vor der NFT-Marktplatz OpenSea. Das erstaunt ein bisschen, weil OpenSea nicht mehr das gleiche Standing hat wie vor etwa 2 Jahren, als es die ganz klare Nummer 1 gewesen ist und somit natürlich jetzt Solana eventuell da OpenSea auch mit unterstützen kann. Auf Solana gibt es aber auch bereits andere NFT-Marktplätze, wie Magic Eden zum Beispiel, der auch relativ gut sich positioniert hat, unter anderem auch mit den Bitcoin Ordinals, aber eben auch mit Solana. Jetzt wird sehr wahrscheinlich das weitere Wachstum von Solana aber nur kommen, wenn Solana in die Infrastruktur investieren kann. Da gilt es natürlich, das berühmte Upgrade Firedancer entsprechend überzubringen, denn Firedancer soll idealerweise mehr Stabilität in der Infrastruktur bringen. Das sagen viele Leute, das wird unter anderem mitunter der Grund sein, wieso Solana sogar Ethereum überholen könnte. Und ich glaube, diese Diskussion oder dieses Narrativ, das hatten wir bis jetzt in einem Bullrun noch nie. Bisher war das Narrativ immer, wann wird Ethereum Bitcoin überholen? Und dieses Narrativ ist bis jetzt noch nicht so stark. Das wird meiner Meinung nach auch erst kommen, sobald der klassische Retail-Markt, also sobald die Medienmaschinerie läuft und alle über Bitcoin und Kryptos sprechen, dann wird diese Story wieder kommen. In der Kryptowelt bereits wird aber heute schon diskutiert, inwiefern Solana vielleicht Ethereum überholen könnte. Und genau diese Story könnte eventuell eben das Solana-Narrativ weiterhin antreiben. Auf Solana basieren zum Beispiel auch viele der Subnarrative der Kryptowelt, wie zum Beispiel die AI-Coins. AI-Coins haben jetzt vor allem in den letzten 4 bis 5 Monaten relativ gute Performance hingelegt und sind auch weiterhin noch am Steigen. Ich habe eine kleine Liste zusammengestellt von AI-Coins, die ich momentan beobachte und werde diese Liste auf Discord mit den Mitgliedern teilen. Wenn du also noch nicht Mitglied bist, bluealpine.ca/Mitgliedschaft, kannst du dich anmelden und dann erhältst du entsprechend diese Liste der AI-Coins, die ich momentan auch beobachte. Somit könnte das natürlich auch bedeuten, dass, wie gesagt, Solana nicht nur im Hauptnarrativ, also quasi die größere Chain als Ethereum zu werden, Ethereum schlagen könnte, sondern eben auch in den Subnarrativen wie Decentralized Infrastructure oder AI oder eben Gaming. Das sind alles Themen, die entsprechend bei Solana relativ stark performen könnten. Dann sprechen wir über die Generalstaatsanwälte in den USA. Die werfen der SEC nämlich eine Überschreitung ihrer Befugnisse vor. Und zwar sind das etwa 8 an der Zahl aus ganz unterschiedlichen Bundesstaaten, nämlich aus Arkansas, Iowa, Mississippi, Montana, Nebraska, Ohio, South Dakota und Texas. Von dort kommen nämlich die 8 amerikanischen Generalstaatsanwälte und sagen der SEC, ihr habt ja gar nicht die Befugnis, Kraken als Kryptobörse anzuklagen. Denn die SEC hat ja Kraken angeklagt mit dem Argument, dass sie einen sogenannten Investitionsvertrag an Retail-Investoren verkaufen, somit SEC-pflichtig wären. Jetzt sagt aber die Generalstaatsanwaltschaft aus den USA ganz konkret, diese Befugnis habe niemand der SEC eingeräumt. Das heißt, die SEC überschreite da entsprechend ihre Befugnis. Ob das jetzt ein Lobbykrieg ist, ob da Kraken im Hintergrund entsprechend diese Staatsanwälte mobilisieren konnte oder ob das wirklich der Wahrheit entspricht, das ist natürlich eine andere Frage. Das Rechtssystem in den USA ist relativ komplex und die Regulierung von Kryptowährungen ist momentan eben noch nicht ganz klar definiert. Daher versucht vor allem die SEC eigentlich immer wieder Kryptobörsen anzuklagen, aber auch Kryptoprojekte, um die Gelder da entsprechend herauszubekommen. Kraken, Coinbase und andere Kryptobörsen behaupten auch, dass es schlussendlich eigentlich einfach eine Erpressung ist und nichts anderes. Die SEC habe gemerkt, dass alle 6 bis 12 Monate man eine Kryptobörse anklagen kann und dabei etwa 5 bis 10 bis 20 Millionen US-Dollar herausholen kann und somit natürlich immer wieder die Börsen anklagt. Und zum Schluss sprechen wir noch über Meme-Coins. Auch das eine sehr spannende Entwicklung, sicherlich ein starkes Narrativ momentan. Die Meme-Coins unter anderem auf Solana wie Bonk und Cat with Hat oder Dog with Hat haben da entsprechend sehr stark performt in den letzten Tagen. Und jetzt gibt es sogar noch den sogenannten MAGA-Coin, ein Donald Trump-themed Coin, das ist natürlich auch wieder so eine klassische Kategorie von Meme-Coin, die sehr newsbasiert ist. Das bedeutet, sobald man ein kontroverses Thema hat, wenn man ein lustiges Thema hat oder eben ein newsbasiertes Thema hat, gibt es meistens einen Meme-Coin darüber. Dieser Meme-Coin wird dann sehr stark getradet, solange die News noch heiß ist. Das Thema Donald Trump ist natürlich immer noch ein sehr heißes politisches Thema und somit könnte jetzt der erste Meme-Coin so ein bisschen in die Politik reinrutschen und somit vielleicht in den Bereich von Poli-Fi, also Politics und Finance quasi reingehen. Ob das schlussendlich sich etablieren wird, ob ein Meme-Coin von Politikern effektiv genutzt wird, ist natürlich noch abzuwarten. Donald Trump hat vor aber einigen Jahren eine NFT-Kollektion herausgebracht, um unter anderem auch seine Kampagne zu finanzieren. Ob das jetzt ethisch gesehen korrekt oder nicht ist, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Aber der Fakt ist, Meme-Coins generieren in der Gesellschaft eine gewisse Aufmerksamkeit und verbinden das jetzt natürlich mit einem Finanzelement, welches viele sich zunutze machen. Jetzt könnte man dann natürlich sagen, die Chance, dass Donald Trump gewinnen wird, ist hoch, also investiere ich in einen Meme-Coin, der Donald Trump heißt oder so etwas. Das Umgekehrte könnte man jetzt auch machen. Wenn es jetzt zum Beispiel einen Joe Biden-Coin gibt, könnte man in diesen investieren. Aber wie gesagt, Meme-Coins sind sehr riskante Investments und nicht wirklich als Investment zu verstehen. Meiner Meinung nach ist es eher eine Spielerei, die so ein bisschen eine eigene Dynamik annimmt. Und da muss man extrem aufpassen, dass man eben das Geld nicht verliert, wenn der Meme-Coin dann in den Keller rutscht. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Ich wünsche einen guten Wochenstart. Macht's gut und bis dann.